freue mich, hier zu sein. Es ist schön, andere Gemeinden zu sehen. Andere Häuser, andere Räume, andere Menschen zu sehen, kennenzulernen, zu wissen, es gibt noch andere Gemeinden, die genauso normal sind wie meine Gemeinde und die trotzdem ihre spezielle Aufgabe haben und die auch ausführen. Ich freue mich, ein kleines Stück davon zu sehen. Und ich hoffe, ich kann heute euch was mitgeben von mir und meiner Erfahrung als Pastor und als Gemeinde, als Teil einer Gemeinde. Ich bin Daniel Müller, bin Pastor, habe eine volle Stelle in Hunsheim. Die Gemeinde, in der ich bin, ist knapp 100 Mitglieder groß. Hunsheim liegt in der Nähe von Wiedenest. Also, oder in der Nähe von Gummersbach, wenn ihr euch das versagt, ne? A4 Richtung Olpe, 3/4 Stunde von hier. In dieser Gemeinde, ich bin da seit 4 Jahren jetzt, habe meinen Anfangsdienst da gemacht, also ich bin seit 4 Jahren Pastor. In dieser Gemeinde gibt es unterschiedliche Leute und ich gehe davon aus, dass es auch in dieser Gemeinde hier ganz unterschiedliche Menschen gibt. Und weil wir unterschiedlich sind, müssen wir unterschiedlich miteinander umgehen. Wir müssen irgendwie miteinander klarkommen, uns gegenseitig begegnen. Im Gottesdienst sind wir dazu gezwungen. Ja. Und wir schauen uns mit verschiedenen Augen an. Und das ist etwas, das wahrzunehmen, gerade als Anfangsdienstler, das wahrzunehmen, wie es in Gemeinden funktionieren kann und wie es auch manchmal nicht funktionieren kann. Da spielt Scham eine Rolle, Schuld, Unausgesprochenes, Dinge, die man übereinander denkt, die man vielleicht nicht sagt. Und das wahrzunehmen und dann als Pastor damit umgehen zu sollen, ist eine Herausforderung. Und diesen Umgang miteinander, den irgendwie fruchtbar zu gestalten und darüber nachzudenken, wie das funktionieren kann und was kann ich für Schritte gehen. In diesem Prozess bin ich auf ein Gleichnis gestoßen, über das ich heute predigen will. Und es ist mein Lieblingsgleichnis. Ja. Es ist ein Gleichnis über das Eugen Roth, wer den kennt, hat in den 30er Jahren Gedichte geschrieben, ein Gedicht geschrieben hat. Das will ich mal zitieren. Ich hoffe, ich kriege es zusammen. Das geht so. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt, voll Heuchelei, dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, denkt er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Das Gedicht heißt der Salto. Ein Leser, der dieses Gleichnis liest vom Zöllner und vom Pharisäer und dann froh ist, dass er nicht so ist wie der Pharisäer. Ne? Dieser Vergleich hat mich begleitet. Und ich lese jetzt dieses Beispiel von den beiden Betern im Tempel aus Lukas 18, Vers 9 bis 14. Aus Lukas 18, 9 bis 14. Jesus wandte sich an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigem Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir hören dieses Gleichnis und sofort wissen wir, wer der Gute ist. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, oder zumindest ist uns der Zolleinnehmer am Ende der sympathischere von beiden. Ja, der Pharisäer kommt schlechter weg. Er ist in unserem Kopf der Heuchler. Einer, der äußerlich nur so tut, als ob. Das ist allerdings ein zu schnelles Urteil. Und dieses schnelle Urteil liegt tatsächlich in unserer westlich-christlichen Prägung und ist darin begründet. Viele Jahrhunderte lang hat das Christentum sich in seiner vermeintlichen Erkenntnis über das Judentum erhoben und viele unschöne Dinge, nenne ich es mal ganz sanft, sind dabei rausgekommen. Der biblische Pharisäer wurde zum Negativbild eines Menschen, der an Gott glaubt. Ja, Glaube, ja, klar, Pharisäer glaubt auch an Gott, aber eigentlich irgendwie nur verkehrt. Ja, so ist die Vorstellung. Pharisäer wurde gleichbedeutend mit dem Heuchlertum und der Selbstgerechtigkeit. Ja, der Pharisäer als Repräsentant des Judentums, das das Alte Testament ausgräbt und durchforstet, um alle Verheißungen für sich in Anspruch zu nehmen und die Verdammnis für die anderen abzuwälzen. Ne? Vorsicht, das ist ein einseitiges Feindbild, das eben durch eine langjährige christliche Auslegungstradition so entstanden ist. Eine Auslegungstradition des Neuen Testaments, wodurch diese Sicht von Pharisäer und Judentum gefördert wurde. Aber lesen wir das Lukas-Evangelium, gerade das Lukas-Evangelium, mit dem Blick auf meine Behauptung, dass das so reingetragen wurde über die Zeit der Jahrhunderte, dann stellen wir fest, dass der Evangelist Lukas gerade die Pharisäer nicht negativ darstellen will. Das ist gar nicht seine Absicht. Sondern er will sie als Menschen darstellen, die mit Jesus ins Gespräch kommen. Die Jesus einladen, zu ihm hingehen und mit ihm ganz ernsthafte Lehrgespräche eingehen. Die Gruppe der Pharisäer war also aus Lukas Sicht an einer wirklich ernsthaften Ausübung des Glaubens an Gott interessiert. Der fromme Mensch. Ja, es ging den Pharisäern damals um ein heiliges Leben, tatsächlich. Sie wollten Gott näher kommen und dazu achteten sie auf die genaue Einhaltung der Gesetze, die sie von Mose bekommen hatten. Und wer könnte ihnen das verübeln? Ja, das war ihre Richtlinie. Das, was Mose, der große Prophet, ihnen einmal von Gott gegeben hatte. Der Wille Gottes soll doch erfüllt werden. Darum geht's doch. Und außerdem waren ihnen Dinge wichtig für ihr Glaubenssystem, möchte ich es mal nennen, die wir auch heute, denke ich, locker unterschreiben würden. Jeder Mensch ist selber für seinen Glauben verantwortlich. Das ist pharisäisches Denken. Oder dass die Toten einmal wieder auferstehen werden. Pharisäisches Denken. Oder dass es Engel gibt. Pharisäisch. Die Pharisäer zur Zeit Jesu waren darum bemüht, Gott und seinem Gesetz gerecht zu werden. Und dazu mussten sie natürlich möglichst rein sein. Die Reinheitsvorstellung. Das Gesetz, was schwer oder fast gar nicht zu halten ist, das möchte ich doch fast schaffen und ich will mich dafür reinhalten. Ich kann Gott nur in Reinheit begegnen. So die Vorstellung. Und das führte natürlich auch dazu, dass sie sich eher von anderen Menschen fernhielten, um sich nicht zu verunreinigen. Das ist die Folge daraus im Umgang mit anderen Leuten. Und trotzdem haben sie sich bewusst unter die Menschen begeben und haben mit ihnen zusammengelebt in der Gemeinschaft um ihnen auch als gutes Vorbild zu dienen und mehr Menschen zu Gott zu führen. Also ganz so sehr mit der Abgrenzung war es dann auch nicht. Ja, also die gute Balance zwischen Gottes Willen tun und trotzdem noch missionarisch tätig sein, könnte man sagen. Den Pharisäern ging es dabei nicht um ihre guten Taten und dass ihre guten Taten bei Gott Beachtung finden oder Gott positiv stimmen. Ihre Bemühungen waren einfach ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Es war eine Herzensangelegenheit, das zu tun. Und ich finde, dass dieses Bild von Pharisäismus, wie es Lukas zeichnet, doch im Prinzip eine gute Vorstellung von einem gottgläubigen Menschen ist. Ja, so viel zu den Pharisäern. Was hat es mit den Zolleinnehmern auf sich? Zolleinnehmer waren Angestellte des römischen Staates. Ja? Also nicht des jüdischen Staates, sondern des römischen. Der römische Staat wollte zum Beispiel Wegzoll einnehmen. Ja, das ist typisch, das haben wir alle schon mal gehört. Damals gab es noch nicht so viele befestigte Straßen. Ja, wir kennen immer noch, es gibt jetzt noch Straßen, die damals schon gepflastert waren. Also sehr stabil. Ja, und die wollten alle benutzen, die irgendwie mit dem Wagen unterwegs waren, weil es schneller ging. Eine teure gepflasterte Straße, also die, wo es fast teuer war, die zu pflastern, wer die benutzen wollte, musste Maut bezahlen. Der musste die Straße mitfinanzieren. Also wurden vom römischen Staat jüdische Landsleute an den Anfang so einer Straße gesetzt, weil die billigere Arbeiter waren als römische Bürger. Ein jüdischer Einwohner aus der Nähe dieser Zollstation, der sonst nichts konnte oder nichts machen wollte, der konnte sich da hinsetzen in den römischen Dienst. Und der musste dann immer einen Betrag abzweigen, also für den Staat natürlich, und diese Maut einnehmen von den Wegbenutzern. Einen kleinen Teil durfte er behalten für seinen Unterhalt. Und bei dieser Billiglohnarbeit konnte man es auch irgendwann ohne Berufsausbildung zu so einem mittelmäßigen Wohlstand damals schaffen, dass man relativ abgesichert war. Jedoch musste man dafür in Kauf nehmen, dass man ständig mit Heiden in Kontakt kam, denn die wollten ja die Straße benutzen. Die Folge daraus, aus jüdischer Sicht, Kontakt mit Heiden, ganz häufig, der Zöllner wird unrein. Unweigerlich. Ja? Das, was der Pharisäer vermeiden will, um jeden Preis, das trifft auf jeden Fall auf den Zöllner zu. Und hier beginnt diese Kluft zwischen Zolleinnehmern und Pharisäern. Wegen dieser ständigen Unreinheit wurden die Zolleinnehmer mit Dieben und Räubern und Ehebrechern gleichgesetzt. So wie es dieser Zöllner, der Pharisäer in dem Gleichnis tut. Ja, und deswegen ist der Pharisäer froh, dass er ihn meiden kann, weil er schön weit hinten steht, der Zöllner. Das ist die Kluft zwischen diesen beiden. Und deswegen nimmt Jesus diese beiden in die Beispielgeschichte. Weil die sich am wenigsten entsprechen, die beiden Männer. Wer urteilt hier über wen? Und ich komme zurück zur Bewertung. Sind also die Pharisäer die Bösen? Wie wir am Anfang vielleicht denken? Ja, die Heuchler. Und sind die Zolleinnehmer die Guten und eigentlich Frommen in dem Bibeltext? Oder was ist jetzt hier die Lage? Ich will von der Bewertung, von der gegenseitigen Bewertung weggehen, denn diese Geschichte, die Jesus erklärt und erzählt, die beginnt anders und nicht mit der Frage nach dem Status. Hier sind zwei Männer, die gehen in den Tempel, um zu beten. Ja, es sind einfach zwei Männer, die beten wollen, um Gott nahe zu kommen. Und darin sind sie sich absolut gleich. Das ist die Voraussetzung der Geschichte. Zwei Menschen, die in den Tempel gehen, um zu beten. Allerdings ein erster Unterschied, wo es anfängt mit den Unterschieden sozusagen, zwischen den beiden, das ist der tiefere Beweggrund. Der Pharisäer, der will weiter nach Gott fragen. Der will weiter Gott näher kommen. Und der Zolleinnehmer hat Schuld auf sich geladen und will diese Schuld loswerden. Vielleicht seine erste Begegnung mit Gott. Und wegen dieser unterschiedlichen Beweggründe unterscheiden sich auch ihre Gebete, die sie dann sprechen, ganz klar. Der Pharisäer als der, der sich auskennt. Und der Zöllner, der sich vielleicht schämt. Die Gebete sind unterschiedlich. Der Pharisäer dankt Gott für sein Leben, weil er keinen Konflikt hat mit dem Gesetz und dadurch auch nicht mit Gott. Nämlich so wie der Räuber und der Ehebrecher und so wie der Zöllner. Ja, unser Beispiel Pharisäer tut sogar noch mehr, als die Regeln von ihm verlangen, als das Gesetz von ihm verlangt. Er fastet mehr als nötig und er gibt freiwillige Opfer. Und die sind Ausdruck davon, dass er von ganzem Herzen Gottes Willen tun will und sogar noch mehr als das. Auch wenn er weiß, dass er am Ende Gottes Gesetz nicht halten kann. Aber er tut's von Herzen. Das alles tut der Pharisäer, weil er sich auf diese Begegnung, dieses Innige im Gottesdienst, im Tempel vorbereiten möchte. Und er ist wirklich dankbar dafür, dass ihm das alles möglich ist. Ich halte diesen Pharisäer in der Vergleichsgeschichte nicht für einen Heuchler. Er ist einer, der es ernst meint. Und er nennt sich selber und Gott diese ganzen Dinge, weil er ernsthaft Rechenschaft vor Gott ablegt. Und genau das Gleiche, und hier sind sich die Männer wieder gleich, genau das Gleiche tut der Zöllner. Ja, er hat zwar überhaupt nichts dafür getan, dass er irgendwie rein wird, nach der Vorstellung des Volkes Israel. Er kann überhaupt nicht vorweisen, dass er sich auf Gott vorbereitet hätte oder dass er es wert wäre, sich Gott zu nähern. Und darum schaut er auch zu Boden. Er weiß ganz genau, warum er sich schämen sollte. Oder zumindest, er weiß genau, wer ihm die Schamrolle zuweist. Nämlich der Pharisäer. Aber auch dieser Zöllner ist dankbar, dass er im Tempel beten kann, sonst wäre er nicht da. Und er steht ein Stück abseits, er schlägt sich an die Brust und drückt damit genau das Gleiche wie der Pharisäer aus, dass er nämlich von ganzem Herzen Gottes Willen tun will. Auch wenn er weiß, dass er das nicht kann, genau wie der Pharisäer. Wir haben hier also in der Vergleichsgeschichte nicht einen guten und einen bösen Menschen vor uns, sondern zwei Männer, die gleichermaßen die Nähe Gottes suchen und sich total darüber im Klaren sind, dass sie beide der Nähe Gottes nicht würdig sind, weil sie das Gesetz jeweils auf ihre Art am Ende nicht einhalten und nicht einhalten können. Wo liegt also der Unterschied zwischen diesen Männern, die beide gleich sind und doch nicht gleich, aber doch vor Gott den gleichen Stellenwert haben in dem Tempel? Was ist der Unterschied? Warum sagt Jesus über den einen, dass er vor Gott gerechtfertigt ist und der andere nicht? Wie kommt es zu dieser Entscheidung? Oder anders formuliert, was macht der eine falsch und der andere richtig? Es geht in dieser Geschichte nicht darum, dass Gott Frömmigkeit belohnt und Gottlosigkeit bestraft. Dann müssten manche Menschen den Pharisäer bevorteilen und manche müssten den ehrlichen Zöllner bevorteilen, der einsichtig ist. Es geht nicht darum, dass Gott auf Frömmigkeit guckt und die belohnt und Gottlosigkeit bestraft. Gott geht es nicht darum, dass frommes Verhalten gefördert wird und unfrommes Verhalten geahndet. Dass man dem einen zuweisen könnte, er macht dies richtig und das andere falsch. Das würde nämlich auch bedeuten, dass wir uns mit der Einhaltung von frommen Regeln, den Sachen, die wir hier oder die ihr hier in Bergisch Gladbach für richtig haltet, dass diese Einhaltung der Regeln die Nähe Gottes garantieren könnte. Ja? Oder dass man mit den richtigen Kniffen sich das erarbeiten könnte, die Nähe Gottes. Und wir wissen natürlich, dass das Quatsch ist. Ja, wir könnten mit dieser Formel Gott seine Gnade abringen, berechenbar machen, in die Tasche stecken. Aber wir verfügen natürlich nicht über die Gnade Gottes, auch nicht als Christen. Wir verfügen nicht über die Gnade Gottes. Wir können sie uns nicht machen. Und das heißt umgekehrt, nicht wir entscheiden, ob Gott ein Gebet anhört oder nicht. Ob Gott einen Menschen, der hier in die Gemeinde kommt, ansieht oder nicht. Wir entscheiden nicht, wem Gott gnädig ist und wem nicht. Und an dieser Stelle macht dieser Beispielpharisäer den kleinen, aber fatalen Unterschied. Er hält es in seiner ganzen Frömmigkeit, die von Herzen kommt, nicht für möglich, dass Gott dem sündigen Zöllner seine Gnade zeigen kann. Der Pharisäer hält es nicht für möglich, dass der Zöllner die Gnade Gottes erfahren kann. Er stellt sich über den anderen. Der Pharisäer verpasst es, sich vor Gott klein zu machen. Der Zöllner macht es anders als der Pharisäer. Der Zöllner hat Gott nichts zu sagen. Kein Katalog, wo er sagen könnte, ich bin von Herzen dabei. Er sagt ihm nichts anderes, außer dass es ihm leid tut. Das ist der einzige Satz, den wir vom Zöllner hören. Und das ist die innere Haltung, die Gott auch wirklich Gott sein lässt. Die Haltung, es tut mir leid, Gott. Du hast mich geschaffen, aber ich kann dem nicht entsprechen. Du hast mich geschaffen als jemand, der mit allen zum Beispiel mitmenschlich umgehen soll in jeder Hinsicht. Aber ich kann es nicht. Aber hilf du mir. Das ist die Einsicht des Zöllners. Ich bin niedriger als du, Gott. Diese Selbsterniedrigung vor Gott heißt nichts weiter, als dass ich Gott als den Höchsten anerkenne, der seine Gnade auch dem gibt, dem er sie geben will. Gott gnädig sein zu lassen, heißt, ihm einzuräumen, dass auch er es entscheiden darf. Und dass ich nicht mitentscheide. Nicht über andere und auch nicht über mich. Und Gott wird denjenigen erhöhen, der sich als niedrig erachtet. Gott wendet sich in der gesamten Bibel immer den Niedrigen zu. Und nicht den Starken. Und deshalb findet der Zöllner Anerkennung bei Gott. Wir finden also schlussendlich in dieser Bildgeschichte zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Einmal hören wir, dass wir als Christen jeden ernst nehmen sollen, der sich mit Gott auseinandersetzt und seine Nähe sucht. Jesus spricht mit seiner Geschichte ja nicht die Pharisäer an. Ja? Er erzählt die Geschichte ja nicht in Gegenwart der Pharisäer, sondern er spricht seine Nachfolger an. Diejenigen, wie es am Anfang der Geschichte steht, diejenigen, die in eigener Selbstüberschätzung unterwegs waren. An seine Nachfolger. Er warnt nicht zuerst eine bestimmte Gruppe von Gläubigen, die jetzt irgendwie herausstünden oder so, sondern er spricht alle Nachfolger an, jeden. An uns ist diese Geschichte gerichtet und nicht an die, die wir für verkehrt halten und die sich jetzt mal bitte diese Geschichte durchlesen sollten. Ja, wenn wir das tun, dann geraten wir genau in die Rolle des Pharisäers. Unsere Bewertungsmuster und Vergleiche, das, was wir denken, was richtig wäre, haben keinen Einfluss auf Gott. Gott schenkt demjenigen seine Gnade, dem er sie geben will. Gott entscheidet an uns vorbei, wem er sich erbarmt. Wir entscheiden nicht an der Eingangstür, wenn jemand reinkommt. Ja? Wir sollten darauf Acht geben, dass wir nicht auf die Idee kommen, jemanden gering zu achten oder an der Begegnung mit Gott zu hindern. Weder ein Gemeindemitglied, das anders denkt als ich, und ich denke, das gibt es auch hier. Noch dessen lesbische Tochter zum Beispiel. Oder den Moslem aus Syrien. die oder der bei uns auf Suche nach Gott ist. Ich erlebe es in Hunsheim, wir haben gute Kontakte zu Flüchtlingen, nicht nur aus Syrien, auch aus anderen Ländern. Ich bin erstaunt, dass Muslime zum Gottesdienst kommen, hin und wieder. Und ganz erstaunt im Gottesdienst sitzen und sich die englischen Texte von den Liedern parallel zum Lobpreis in ihr Handy eintippen und sich das übersetzen und dabei Dinge entdecken. Ja. Ich würde es nicht so gerne sehen, wenn ihnen auf die Idee käme, zu sagen, können die mal ihre Handys wegstecken? Ja. Diese Bewertungsmechanismen sollten wir nicht anlegen, auch nicht an andere Menschen. Das ist das eine. Und dann hören wir noch, dass wir es irgendwie nicht machen können, wem Gott sich erbarmt. Es ist dann in dieser Geschichte relativ abrupt, dass Jesus sagt, ja, der eine ist nicht gerechtfertigt, ne, den ihr für fromm haltet. Und der andere, der geht gerechtfertigt nach Hause, obwohl er ein Schmutzfink ist. Könnte man es vielleicht so ein bisschen einfach sagen. Und dann wird derjenige erhöht, der sich erniedrigt und andersrum. Es klingt ein bisschen diffus und man weiß nicht so richtig, was ist das? Wie geht das? Ja, wir können es nicht machen, ob Gott sich über uns erbarmt oder nicht. Nicht heute und nicht in der Zukunft. Was wir aber einüben können, und davon bin ich überzeugt, das ist die Haltung, mit der wir Gott begegnen wollen. Nämlich eine innere Haltung, die sich Gott unterordnet, und zwar bedingungslos. Ja, und die Haltung, die Befreiungstat durch Jesus Christus am Kreuz anerkennt, und zwar restlos. Das heißt nicht nur, dass ich für mich selbst Jesus Christus als meinen Retter annehme, sondern dass diese Befreiungstat Jesu auch ausnahmslos für andere Menschen gilt und dass ich sie auch für jeden anderen gelten lasse. Auch wenn er das vielleicht anders lebt, empfindet, ausdrückt. Erst wenn ich zugebe, dass ich vor Gott hilfsbedürftig bin, und zwar nämlich genauso wie jeder andere, dann kann er mir helfen. Und dann wird er sich über mich erbarmen. Und dann kann ich mit Gott und dann kann ich mit mir selber und dann kann ich mit meinen Glaubensgeschwistern ins Reine kommen. Ja, hier haben wir etwas von dieser kleinen Reinheit, die unter uns gilt und nicht nur für mich als isolierten Gläubigen. Gott schenkt denjenigen Gnade, die sich nicht für besser halten, als sie sind. Würde ich abschließend sagen. Gott schenkt denjenigen Gnade, die sich nicht für besser halten, als sie sind. Machen wir also unsere Herzen weit für den Zöllner und für den Pharisäer, der neben uns sitzt, der vor und nach uns das Gemeindehaus betritt und der uns bezeugt, dass er von Herzen Gott sucht, auch wenn es für uns nicht so aussehen mag.